Ich habe was ich euch erzählen will. Und zwar ist es eine Geschichte von mir selber, in der ich immer noch drin bin. Also die ist nicht fertig, die ist nicht abgerissen oder so. Ich bin da mittendrin, okay? Das ist sozusagen ein Statusbericht über Sachen, die ich glaube, die für uns sehr wichtig sind. Und auch, dass sie einfach mal ausgesprochen werden für die Atmosphäre, für die geistliche Welt, dass alle Geister hören, wo der Hammer hängt beim Herrn, okay? Und genau, die ganze Geschichte fängt an, ich habe es mir extra aufgeschrieben, am 4. Juni 2008. Das weiß ich deswegen noch so genau, weil nachdem ich an diesem Tag, das war ein Mittwoch, was erlebt habe, musste ich das aufschreiben am nächsten Tag, was sage und schreibe, am Computer geschrieben, 12 Seiten waren. Und ich weiß noch, das war in der Zeit, als ich, naja, da war ich schon ein bisschen an dem Institut, ich habe lange an dem Institut gearbeitet, habe geforscht über Wirtschaftsethik und weiß noch da, wie wir so unsere Runden gedreht haben, meine Kollegin und ich, also wann wird in welcher Form endlich diese Forschungsarbeit geboren, und dann saß ich da und habe dann getippt und getippt und getippt und schrieb und schrieb und schrieb, und da meinte Mot irgendwann, sag mal, was schreibst denn du eigentlich? Weil natürlich in der Zeit immer irgendwie spürbar war, wie viel bringst du auf Papier, ne? Und nachdem dann der Kollege hier angefangen hat, 2 Stunden lang zu schreiben, ist sie ein bisschen blass geworden. Ich sag, du, entspann dich, hat nichts mit der Diss zu tun. Ist nicht mehr so blass gewesen, okay. An diesem Mittwoch, das war die Zeit, als Lakeland war, als da damals Sachen passiert sind, sage ich nicht wegen Lakeland, sondern einfach, damit ihr irgendwo für euch einen Anker habt, was damals war in der Zeit. Da war es so, dass wir uns getroffen haben hier und haben Herrn gesucht, weil wir gemerkt haben, es ist einfach wichtig, das, was wir vorher schon gemacht haben, auch an diesem Tag zu machen, nämlich Gott zu suchen und nach seinem Willen zu suchen für diese Stadt. Gott, was hast du auf dem Herzen? Was ist das, was du sagst für diese Stadt, für den Moment? Dass es wirklich ins Sichtbare kommt, dass wir es beten können, weil wir wissen, sein Wort kommt nicht leer zurück, dass diese Sachen ausgesprochen wird, dass er Gefäße findet. Und dann war das so, wir waren da, haben da gebetet, und ich wusste an dem Abend, ich muss heute Abend, jemand muss für mich beten. So. Und gar nicht, weil ich da stand und sage, oh, ich armer Kerl, für mich muss jemand beten heute Abend, sondern ich wusste, ich hatte so ein Zeugnis in mir, und ich konnte euch nicht sagen, warum. Ich weiß nicht, ich wusste einfach, heute muss gebetet werden für mich. Es muss jemand für mich beten, ohne zu wissen, warum. Okay? Mir ging's gut, alles war okay. Und dann kam ein guter Freund, der hat dann tatsächlich auch gebetet, so, und ich habe den dann immer so aus dem Augenwinkel verfolgt. Dann kam er tatsächlich, hat für mich gebetet, und dann war das so, dass das so überwältigend für mich war. Ich weiß es noch, damals gab es keinen Teppich. Da gingen die Reihen, glaube ich, noch bis hierhin. Ja, ich glaube, so irgendwie war's. Und dann hat er für mich gebetet, und als ich dann wieder so halb mitgekriegt habe, wo ich eigentlich war, war ich ungefähr da hinten bei dem Mischpult. Weil ich immer mehr irgendwie kam was auf mich, dann hat es mich umgeschlagen, dann lag ich da, auf dem Rücken sogar. Und war die ganze Zeit am Anbeten. Ich wusste, ich muss meine Hand hochmachen, habe weiter Jesus gelobt. Und plötzlich stand Jesus vor mir. Und das war wunderschön. Es war wunderschön. Dann stand Jesus da im Geist und sagt, Sebastian, ich will dir heute was zeigen. Und ich sagte, ja, gerne. Es ist ja immer schön, wenn Jesus einem was zeigt. Und habe mich gefreut darüber. Und es gab eine witzige Begebenheit, dass er, da gibt es wahrscheinlich, da gibt es ein Geheimnis drin, wer es ergreift, der ergreift es, ich ergreife es selber nur zur Hälfte, aber an dem Abend war das so, dass Jesus wollte, dass ich ihn mit Christus anspreche. Ich habe das nicht verstanden, weil klar, Christus, der Gesalbte und so weiter, aber er wollte, dass ich ihn mit Christus anspreche. Ich habe Christus gesagt, Jesus, und er hat manchmal, hat er gar nicht darauf reagiert, er hat nur darauf reagiert, wenn ich zu ihm mit Christus geredet habe. War einfach so. Okay, er sagt, pass auf, ich will dir was zeigen. Ich sage, okay, und dann ging das Ganze los, die ganze Sache ging los im Garten Gethsemane, und dann war das die ganze Situation, wo Jesus dann am Kreuz nachher, also Golgatha am Kreuz war. Ich habe den Moment gesehen, wo er gestorben ist, wie er hinabgestiegen ist, wie er da unten war, wie er dann nach ein paar Tagen wieder hochgegangen ist. Da habe ich welchen Teil auch immer. Ich habe einige Sachen erlebt und sehen dürfen, die extrem herzberührend waren, die mich auf der einen Seite traurig gemacht haben, auf der anderen Seite total glücklich gemacht haben. Und es war wunderschön, es war für mich ein abartiges Vorrecht, das erleben zu dürfen. Und dann lag ich da immer noch auf dem Boden, irgendwie habe das alles erlebt und so. Und Jesus hatte angefangen mit dem Satz, er hat gesagt, bist du bereit, weil das wird heftig, was ich dir zeige. Naja, und dann liegst du da in Kühnheit, sagst natürlich, nicht wissend, was da kommt. Na klar, ist irgendwie, also ist ja immer so ein bisschen, es wird heftig, schauen wir mal, das ist ja, berührt dich, also mich hat es in dem Moment noch nicht so berührt, natürlich war ich gespannt, aber okay. Also, dann war ich da, habe das gesehen, war schon sehr berührt und dann kam eine Sache in meinen Kopf, ein Gedanke, über den ich die ganze Zeit nachgedacht habe. Sag mal, wie kann das passieren? Wie konnte diese ganze Nummer passieren mit Judas? Ich weiß nicht, wer diese Frage von euch kennt. Wie ist das mit Judas? Warum hat der Kerl eigentlich dich verraten? So, ist der die geplante Sollbruchstelle in der ganzen Geschichte? Ist das der Kerl, der das Loch an die Wand gegraben hat und das Wasser kommt rein? Was ist dieser Punkt mit Judas? So, und das war dann so in mir drin und dann habe ich gemeint, so, du, ich habe da eine Frage. Und er sagte, ja. Und dann sage ich, wie ist das denn eigentlich mit Judas gewesen? Wie konnte das denn sein? Und er sagte, ja, willst du das wissen? Sag ich, ja, ich will das wissen. Sag ich, okay, aber das ist heftig. Und so, ja, ist okay. Lag ich da, Jesus vor mir. Da sagt er, schau, das Problem ist, dass Judas genauso war wie du. Naja, gut. Da lag ich dann also, hatte in meiner kühnen Inbrunst gesagt, alles klar, erzähl mir das doch. Weil, naja gut, was ist schon heftig, ne? Also irgendwie, also ich war nicht halbstark in dem Moment. Also habe ich mich nicht gefühlt, sondern mich hat's echt interessiert. Ich habe mit allem Möglichen gerechnet, aber mit dieser Antwort habe ich nicht gerechnet. Habe ich erstmal nach Luft gerungen, habe gemeint, ja, aber jetzt, also wie ich. Ich meine, also Judas, dich verraten, ich bin doch hier schon, ich gehe jetzt 3 Jahre nach, das war also 3 Jahre, nachdem ich irgendwie nicht mich bekehrt habe, sondern irgendwie angefangen habe, den Herrn zu erleben und anzufangen, ihm so gut ich konnte, zumindest in meiner Bewertung, ihm nachzufolgen. Ich, Sollbruchstelle, ich, der Verräter im eigenen Lager, ich, Jesus, wie, Christus, okay, wie? Er sagte, schau, der Punkt ist, Judas hatte 2 Herzen in sich. Judas hat Geld geliebt. Und das war ein 2. Herz in ihm, in seiner Brust, was gepumpt hat, was ihn mit Leben versorgt hat. Ja, okay, die Ansage war schon nicht schlecht. Und dann hatte ich vor mir die Szene im Garten Gethsemane und habe das gesehen, wie Judas da reingelaufen ist. Ich habe das gespürt, wie er war. Und habe das gesehen, wie er Jesus verraten hat. Und in dem Moment, als ich da liege, also ich lag die ganze Zeit, in dem Moment, als das passiert ist, spüre ich, wie ich ein 2. Herz in mir habe. Ich habe es gespürt, wie da was ist in meiner Brust. Und plötzlich kommt eine Flaschenbürste, sah aus wie eine Flaschenbürste, die mir in die Brust reingefahren ist und da drin rumgefahren ist und was rausgezogen hat, was tiefschwarz aussah, wie Pech. So ein Klumpen Pech, schmodderig. Es hat Fäden gezogen. Und ich wusste, das ist mein 2. Herz, was ich habe. Und hat er noch 2, 3 Runden nochmal reingefahren, nochmal was rausgeholt. Und ich meine, mir war schon bewusst in dem Moment, das ist nicht die Lösung meines 2. Herzens, sondern das ist vielleicht ein Anfang von etwas, was wie auch immer das genau sein wird. Okay, ich glaube eine Woche später oder so, oder 14 Tage irgendwie, waren wir wieder zusammen, haben wieder einen Herrn gesucht. Und dann sagt, fängt Jesus an zu sprechen, der Heilige Geist, und sagt, schau Sebastian, ich will dir was zeigen. Ich will dir erklären, wie diese Thematik von Versorgung funktioniert. Da sage ich, okay. Ich war dann natürlich ein bisschen vorsichtiger. Man wusste ja nicht genau, was wiederkommt oder was in Offenbarung kommt. Ist gut. Dann sagt er, schau dir mal diese Sache mit Matthäus 6, 33 an. Ihr kennt das alles, oft zitiert. Trachte zuerst nach dem Königreich Gottes und seiner Gerechtigkeit und all dies in Bezug auf Versorgung wird dir hinzugefügt. Okay, ich sage, Herr, ist okay, ich verstehe es nicht. Sagt er, kein Problem, ich erkläre es dir. So, und das war also dieser Anfang einer Reise, von der ich einen Statusbericht, mal einen Reisebericht euch geben möchte, wo ich selber mittendrin bin, okay? Hier machen wir mal einen kurzen Cut. Und zwar, weil wir die Fronten wechseln müssen, in was anderes rein, dann kommt es nachher wieder zusammen. Das ganze Thema des westlichen Wohlstandes, ich sage bewusst westlichen, weil er nicht global gesehen so ist, wie wir ihn in der westlichen Welt haben. Er fängt an in Ländern, die aufstrebend sind, wie die BRIC-Staaten, Brasilien, Indien, China, wo auch Wohlstand anders sich Bahn bricht und es tatsächlich eine Veränderung gibt des Denkens. Der Punkt ist ja, dass tatsächlich eine Veränderung des Denkens stattfindet, der für uns aber irgendwie normal ist. Und dann denken wir immer, okay, da kämpft der Kommunismus gegen den Kapitalismus und was weiß ich, was wie das in Indien ist, da kann der Tom mehr von erzählen. Und der Punkt ist, dass wir in einer Zeit leben, in der man sagen kann, money makes the world go round, der wirklich beschreibt, dass wir an einem Punkt gekommen sind, an dem Kräfte aufgerichtet sind, Denkweisen vorhanden sind, die es geschafft haben, dass wir zu einem Niveau an Wohlstand kommen, das schon ganz schön gut ist. Also ganz offen, ehrlich, ich finde es nicht schlecht. Ich finde es schon ganz bequem, fließend Wasser zu Hause zu haben. Ich finde es schon auch ganz nett, eine Klotze zu haben. Ich finde es nett, ein Auto zu haben. So alles Sachen, die davon Features sind, die nicht schlecht sind. So. Und der Punkt ist, wenn du darüber anfängst nachzudenken, dann kommst du an ein zentrales Element, und das ist tatsächlich, es fängt einfach an mit dem Wort der Ökonomie. Weil die Frage ist, was ist eigentlich unser Verständnis? Was ist all das, was es geschafft hat, in uns einen Wohlstand zu generieren, wo wir heute stehen, auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen? Und das kannst du anfangen, auseinanderzunehmen, wenn du reingehst in das Wort der Ökonomie selber schon. Ökonomie besteht aus zwei Worten eigentlich, und zwar Oikos und Nomos. Und ihr dürft entspannt sein, ich kann kein Griechisch. Ich werde auch nicht hier über die großen sprachlichen Erkenntnisse reden oder so, sondern zwei Sachen. Das eine ist tatsächlich das Oikos, so wie es entstanden ist und bei all dem, was ich irgendwie lesen konnte darüber, die Bedeutung hat über eine Haus- oder Wirtschaftsgemeinschaft mit ihrem dazugehörigen Umland und aller materiellen Dinge, die da drin sind, die zu dieser Haus- oder Wirtschaftsgemeinschaft sich beziehen. In dem griechischen Verständnis stand es gegenüber einer Polis, also einem Stadtstaat, und dieses Wort der Oikos hat sich bezogen auf ein Verständnis der Autarkie. Das heißt, dass ein Haus oder eine Wirtschaftsgemeinschaft in sich selber sich aufrechterhalten kann und auch ausdehnen. So. Da, und da gehen wir heute nicht rein, ist es tatsächlich so, dass die Griechen nochmal ein anderes Verständnis hatten, was dann genau die Ausbreitung angeht, wann das moralisch ist, wann das nicht mehr moralisch ist, aber das ist nicht Thema. Also Oikos ist tatsächlich ein Haus oder eine Wirtschaftsgemeinschaft mit dem Umland und den dazugehörigen materiellen Sachen im Verständnis seiner Aufrechterhaltung und auch Ausdehnung. Und Nomos, also Oikos, Nomos Oikonomie, Nomos bedeutet Bräuche, Sitten, Übereinkünfte, Gesetze. Das heißt, die Art und Weise, wie ein Haus oder eine Wirtschaftsgemeinschaft sich aufrecht hält und vielleicht auch ausdehnt. Und bei den Griechen war das so, dass dieses Nomos sich tatsächlich, und auch nur dazu laienhaft etwas, auf Rechtsbegriffe bezogen hat, die sind davon ausgegangen, dass man Ordnung oder Gesetzmäßigkeiten in der Natur abschauen kann, um menschliches Verhalten zu beschreiben. Das heißt, eine Logik, weil es ja echt eine Frage, wie funktioniert das eigentlich in einer gesunden Art und Weise? Wie funktioniert es, dass deine ganze Hütte und dein ganzer Clan nicht auf gut Deutsch an den Arsch geht, sondern dass das aufrecht sich erhält, dass das weitergeht, dass die Sachen Substanz haben, dass es nicht verloren ist, sondern dass das, dass es gut ist, dass es floriert, dass es prosperiert und nicht zwingenderweise, um ein toller reicher Mann oder ein toller reicher Clan oder eine tolle reiche Frau zu sein, sondern erstmal, wie funktioniert es, dass das Substanz hat. Das heißt, es war der Versuch, Gesetzmäßigkeiten aus der Natur abzugucken, um das beschreiben zu können. Wie funktioniert das denn? Okay? Das heißt, Ökonomie, also die Ökonomie ist eigentlich, wenn man es kurz fassen würde, die Ordnung, also das Verständnis für die Aufrechterhaltung und Ausdehnung einer Gemeinschaft. Okay? Und das ist, als, um das mal als kleinen Punkt zu sagen, nichts, was sich erstmal auf Wirtschaft bezieht. Okay? Sondern es bezieht sich auf Menschen, die zusammenleben und die ihr Leben teilen und die da drin für sich übereingekommen sind, wir werden in dieser Art und Weise einfach hier haushalten. Und haushalten ist da drin immer noch ein Punkt, der im ersten Moment sich nicht zwingendermaßen auf das Materielle bezieht. Kann sich auch, muss aber nicht. Okay? Also so viel dazu, Ökonomie und so weiter. Also, der Punkt ist, dass wir in der Welt, westlichen Welt seit ungefähr 300 Jahren ein Phänomen haben, was sich angefangen hat zu etablieren. Und dieses Phänomen ist tatsächlich die Ökonomie. Ökonomie an sich, wie wir jetzt, kannst ja Leute fragen, und was hast du studiert? Oh, ich habe Wirtschaftssprachen, Chinesisch studiert, ich habe Architektur studiert, ich habe Ökonomie, ich habe Wirtschaft studiert, VWL oder BWL. So, und dieses Verständnis, dass es tatsächlich eine Disziplin, eine Logik, ein Verständnis gibt, in einer großen wie in einer kleinen Ebene über Ökonomie, ist etwas, was es noch gar nicht so lange gibt, okay? Das gibt's erst seit 300 Jahren, obwohl das für uns so bestimmend ist. Das gab's davor nicht. Es gab davor eine Großeinordnung von solchen Fragen, die in die Politik gehört haben. Okay, da war es eine politische Ökonomie, aber nicht ein Lehrfach an sich, wie wir es kennen. Und jetzt ist es so, die Ökonomie als auch die Juristerei haben ein ganz, ganz grundlegendes soziales Prinzip. Okay? Und dieses soziale Prinzip ist in Lateinisch do ut des. Und das ist ein ganz, ganz zentrales Prinzip. Das ist wirklich ganz, ganz zentral. Das zieht sich durch fast alle Denkkategorien in irgendeiner Art und Weise. Do ut des bedeutet dies für das. Das heißt, ich gebe, damit du mir gibst. Okay? Dieses Prinzip ist eine Basis für die ganze Logik, für das ganze Verständnis in einem ökonomischen Denken, ist ein kompletter Ansatz und eine Basis für ein juristisches Denken in der Art, wie eigentlich Verträge auszugestalten sind. Immer vor dem Hintergrund, ich gebe, damit du mir gibst. Okay? Und für uns ist es kein ökonomisches Verständnis an sich oder juristisches, sondern jeder von uns kennt das, weil wir in einer Gemeinschaft leben, in der es völlig normal ist, dass du mit diesem Prinzip durch die Welt kommst. So, man kann sagen, mit dem Hut in der Hand kommst du durch das ganze Land. Mit diesem Prinzip und ein bisschen Cash oder anderen Sachen, die Leute gerne wollen, kommst du durch das ganze Land. Okay? Ich gebe, damit du mir gibst. So, und ich gebe, dass du mir gibst, wird auch das ökonomische Paradigma oder das Tauschparadigma genannt, ist also dieses Prinzip der Gegenseitigkeit, wechselseitiger Erwartung. Das heißt, dieses Prinzip funktioniert durch Erwartungen und Verpflichtungen, die entstehen in einem Miteinander und daraus entstehenden Schuldverhältnissen. Okay? Ich erkläre das nochmal im Einzelnen. Also, Spätzchen, komm mal. Meine liebe Frau mag Schuhe. Hätte es geglaubt. Wenn ich jetzt Schuhhändler bin, und zwar nicht einer der Marke El Bandi, sondern einfach ein Schuhhändler, okay, und sie zu mir in das Schuhgeschäft kommt und sagt, diese, jene sind sie auch geworden, finde ich gut. Und sie sagt, schau mal, ich will die kaufen, ihre Absicht erklärt. Und dann macht sie das in der Erwartung, dass ich ihr die gebe. Ich muss ja nicht. Also ich kann es ja auch bleiben lassen. Sie sagt aber, ich will die. Also, alles klar. Ich gebe sie ihr in der Erwartung, nimm's ruhig, in der Erwartung ihrer Verpflichtung, ihrer Schuld nachzukommen, die da ist, Cash. Das heißt, unser Miteinander hat sich verschoben und nicht erst seit 300 Jahren, das ist ein Prinzip, was schon wesentlich älter ist, okay, aber in der Ausformulierung, in dem, wie es ein normales Denken geworden ist, hat seine Hochkonjunktur die letzten 300 Jahre bei all dem, was ich sehen kann, okay. Das mag vielleicht auch andere Hochzeiten gegeben haben. In dem Maß, in dem wir das global vernetzt haben und zu einem Wohlstand der Nationen gekommen sind, hat es auf jeden Fall die letzten 300 Jahre seine Hochkonjunktur gehabt. Also, ich gebe sie ihr in der Erwartung ihrer Verpflichtung, ihren Schulden nachzukommen. Genauso gleiches. Sie nimmt es in der Erwartung, dass ich es ihr gebe, weil in dem Moment, wo sie mir die Kohle rüberschiebt, in der Erwartung, dass ich meiner Schuld, ihr die Schuhe wirklich zu geben, nachkomme. Okay? Dankeschön. Das heißt, diese Erwartung und diese Verpflichtungen, diese Schuldverhältnisse haben einen spannenden Moment in sich. Und zwar den, dass sie Motivationskraft in unserem Herzen hervorbringen. Okay? Sie sind handlungsleitend. Sie bewegen in deinem Herzen, sie eröffnen in deinem Herzen eine Hoffnung, eine Erwartung auf etwas, was basiert ist auf einem Prinzip von Schuld. Okay? Diese Art von Austausch miteinander ist immer gebunden an eine Gegenleistung, das heißt ihre Schulden. Und dieses Prinzip basiert in der Ökonomie als auch in der Juristerei als ein ganzes Grundprinzip sozialen Denkens, also des Denkens von uns, wie wir miteinander leben, wie wir das Leben miteinander teilen. Das heißt, tue ich etwas dann immer in der Erwartung, dass der liebe Harald ja weiß, dass er dafür seinen Allerwertesten doch etwas bewegen sollte. Okay? Es ist immer gebunden an eine Gegenleistung. Und dieses Prinzip ist ein altes Prinzip, ein sehr, sehr altes, okay? Das hat eine Hochkonjunktur die letzten 300-400 Jahre. Und es hat unser Verständnis so sehr geprägt, dass wir auf ein Niveau von Wohlstand gekommen ist, was nicht schlecht ist. Muss man schon sagen. Also kann man auch mal wirklich anerkennen. Das ist schon ganz schön ordentlich. So. Dieses Entstehen einer Nationalökonomie oder das Formulieren dieses ökonomischen Denkens ist witzigerweise zusammengefallen in eine Zeit, in der auch Leute aufgestanden sind und haben gesagt, es kann nicht sein, dass wir solche gesellschaftlichen Formen haben. Es kann nicht sein, dass der König hier oben drüber sitzt und sagt, wo es lang geht. Es kann nicht sein, dass der König sogar noch das Oberhaupt der Kirche ist und über die moralische Fuchtel hier alle im Griff behält. Okay? Das war die Französische Revolution, die losging. Das ist dann die deutsche Revolution losgegangen und die ganze Geschichte der Aufklärung kennt ihr, der Revolution, die nachher gemündet ist in einem anderen staatlichen Verständnis der Nationen. Okay? Also, nochmal im Langsam. Das heißt, es gab eine Zeit, in der es losging, wo Leute gesagt haben, in der Art nicht mehr. Okay? Also so geht's nicht. Das muss jetzt mal irgendwie anders sein. Wir brauchen ein anderes Maß an Freiheit. Wir müssen die Verhältnisse hier ordnen, wie wir miteinander umgehen, wer welche Rechte und Pflichten hat, wie in welcher Art und Weise wir auch Sicherheit bekommen, wie wir wissen, dass wir überhaupt bestehen können ohne eine Willkür. Ist ja auch nicht so, dass jeder Gedanke da drin völlig blöd ist. Okay? Die Frage ist, welche Quelle der Inspiration ist es gewesen und wohin hat die geführt? So. Das heißt, geführt hat sie in etwas, was vor allem Beziehungen, wenn man jetzt mal das Staatssystem wegnimmt, Beziehungen überführt hat in eher vertragliche Verhältnisse, die Schuld beschrieben haben. die dir sagen, okay, du hast diese Rechte und diese Pflichten. Das haben wir auf einer nationalstaatlichen Ebene, was sehr interessant ist, weil Gott hat die Nationen geschaffen. Aber nicht die Nationalstaaten. Okay, die Nationen sind was anderes als die Staaten. Was auch immer das genau heißt. Okay? Da ist was entstanden wie ein Staatsvertrag. Und das auch nur nebenbei, weil das auch nicht Thema ist. Es gab eben, Jean-Jacques Rousseau sagt euch was, Staatsvertrag, der hat eins der Hauptwerke geschrieben. Anderen Typ, den es gab, der was geschrieben hat, war der Sohn eines Pfarrers in England. Der Kerl hieß Hobbes, Thomas Hobbes, sagt euch vielleicht auch etwas. Der hat gesagt, Mensch, was muss es eigentlich geben, was Menschen im Miteinander friedlich zusammenleben lässt? Und dann kam der auf die Idee, ja, wir brauchen was mit Rechten und Pflichten. Wir brauchen was, wo das verankert ist, wo jeder reingeboren wird. Das ist ein Staatsvertrag. Und das ist etwas, das muss so stark sein, dass es Bestand hat und kein Mensch dagegen bestehen kann. Und als Pfarrerssohn hat er ein paar Sachen gewusst. Und wisst ihr, wie er das Werk genannt hat? Der Leviathan. Weil dagegen kein Mensch bestehen kann. Aber das ist nur by the way, weil das nicht Thema ist. Das heißt, es gibt Inspirationsquellen, die gemeinschaftliche Formen geboren haben, die, wenn sie schon den Namen Leviathan tragen, sicherlich nicht himmlischer Inspiration sind. Okay? Das wirft natürlich die Frage nach Alternativen auf, die ist damit nicht beantwortet. So, also die Aufgabe, die kommt schon auch noch auf uns zu, das zu beantworten. Aber ich glaube, wir haben uns schon eine Weile auf den Weg gemacht, da drin ein paar Sachen zu ergründen und zu schauen, wie könnte denn das miteinander aussehen? Wie könnte das denn funktionieren, dass wir miteinander leben? Okay? Das andere ist eben, dass es auf der persönlichen Ebene sehr viel gewechselt hat. Weg von dem, dass ein Handschlag war. Dass man wusste, auch da war das Prinzip schon da. Es ist nicht so, dass das erst danach gekommen ist. Dieses Prinzip war da. Ich mache was für einen Harald, wenn er dann seine Schuld begleicht und andersrum. So, das heißt, aber es wurde formalisiert tatsächlich in Rechte und Pflichten, die dann dir auch Sicherheit gegeben haben. Du bist nicht einer Willkür ausgesetzt, sondern es ist justiziabel. Das heißt, du kannst zu Gericht gehen und, und. Okay, immer basierend auf diesem ganzen Prinzip von do ut des, dies für das. Und jetzt will ich euch ein Zitat vorlesen von jemandem, der in der Zeit ein Buch geschrieben hat. Der hat ein Buch geschrieben, das ist der erste Entwurf einer Nationalökonomie in der Theorie gewesen. Und der schreibt, jeder, der einem anderen irgendeinen Tausch anbietet, schlägt vor, gib mir, was ich wünsche, und du bekommst, was du benötigst. Liebe Anja, du wünschst dir die Schuhe, kein Problem, ich wünsche mir 50 Euro dafür. Jeder, der einen anderen irgendeinen Tausch anbietet, schlägt vor, gib mir, was ich wünsche, und du bekommst, was du benötigst. Das ist stets der Sinn eines solchen Angebotes. Und auf diese Weise erhalten wir nahezu alle guten Dienste, auf die wir angewiesen sind. Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Bauers und Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahren. Wir wenden uns nicht an ihre Menschen, sondern an ihre Eigenliebe. Und wir erwähnen nicht die eigenen Bedürfnisse, sondern wir sprechen von ihrem Vorteil. Okay, nochmal zusammen. Jeder, der einen anderen irgendeinen Tausch anbietet, schlägt vor, gib mir, was ich wünsche, und du bekommst, was du benötigst. Das ist stets der Sinn eines solchen Angebotes und auf diese Weise erhalten wir nahezu alle guten Dienste, auf die wir angewiesen sind. Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahren. Wir wenden uns nicht an ihre Menschen, sondern an ihre Eigenliebe und wir erwähnen nicht die eigenen Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil. das hat 1798 ein schottischer Moralphilosoph verfasst, dessen Name Adam Smith war. Okay? Und der beschreibt in einer eigentlich wundervoll brillanten Art und Weise, also ich kenne nicht das ganze Buch, der beschreibt aber in einer wundervollen Art und Weise, er formuliert es sehr gut aus, dieses Prinzip do ut des. Auf Wechselseitigkeit basierenden Schuldverhältnissen, darauf beziehe ich mich, weil ich dann weiß, der Aaron bewegt sich, weil er Cashy Cash Cash sieht oder Schuhe bekommt oder was weiß ich. Okay? Und dieses ganze Buch, ihr werdet es fast nicht glauben, nachdem wir schon Beispiele gehabt haben, heißt The Wealth of Nation, der Wohlstand der Nationen. Und nochmal, das ist keine Frage von Theorie, das ist keine Frage im Sinne von der universitären oder schulischen Ausbildung, sondern das ist was, was für uns völlig normal ist, okay? Und ich weiß, wir nähern uns jetzt schleifenweise diesem Kernen davon, okay? Wie gesagt, es ist ein Statusbericht aus einer Reise, in der ich selber bin. Wir nähern uns schleifenweise jetzt da ein paar Punkten, okay? Und da kommen nachher ein paar Sachen zusammen, weil auch jetzt könnten zwischendrin Fragen entstehen. So ging es mir immer, wenn ich, ich muss ja auch fairerweise sagen, dass eben 6. Juni 2008, das ist eine Reise, die schon eine ganze Weile geht und ihr bekommt jetzt einen Teil als Quintessenz aus dieser Zeit, okay? Es kommen dann aber Punkte nachher wieder zusammen, wenn wir einfach Stück für Stück in etwas reingehen und diese ganzen Sachen mal anfangen, geistlich zu bewerten. Deswegen wird es heute auch mal ein paar Bibelstellen geben, einige, auch manche, die länger sind, aber das ist ja gut so, ne? Schnappt mal eure Bibel, wenn ihr die habt, und lasst uns mal in Matthäus 6 gehen. Matthäus 6, vom Anfang an. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straße stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie wir auch unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr dem Menschen ihre Vergehung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als fastend erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dies benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Und ich habe das nicht verstanden damals, als dann zwei Wochen später der Heilige Geist sagte, guck mal in Matthäus rein. Ich Stelle gelesen, habe die schon oft gehört gehabt davor, alles klar irgendwie, dachte zuerst nach dem Königreich Gottes und all dies wird euch hinzugefügt. Und ich habe echt eine ganze Weile gebraucht, bis ich was verstanden habe. Und das ist aber auch was ganz Kostbares. Und wenn man das mal zusammenfasst, okay, also ich muss mich manchmal bemühen, nach 6 Jahren Wissenschaft, wenn ich irgendwas erzähle oder auch schreibe, dass ich nicht zu sehr abrutsche. Aber manchmal ist auch gut, ein paar Sachen zusammenzufassen und mal ein bisschen technischer rauszuholen. Was ist denn der Kern? Wenn du den Matthäus 6 liest, dann ist Folgendes da drin. 5-mal darum geht es um eine Beschreibung, wo Jesus sagt, tu nicht etwas, um eine Gegenleistung von den Menschen zu bekommen. Bete nicht wie die in den Nationen, die viel plappern, damit sie sogar noch gesehen werden. Oder die, die in den Synagogen in der ersten Reihe sind. Sei nicht so drauf, dass du betest an deinen Vater und dafür etwas erwartest von den Menschen. Tu das nicht. Wenn du fastest, schau zu, dass du nicht aussiehst wie einer, der fastet. Weil dein Vater, der im Verborgenen ist, der wird dir das vergelten. Dann kannst du durchgehen, kannst du zählen, das sind... Ich bin auf 5 gekommen. 5-mal. Das heißt, es geht um das Prinzip von Leistung und Gegenleistung. Und er sagt, tu es nicht. Tu es nicht. Sei nicht so unterwegs in der Gemeinschaft, so wie ihr lebt. Mach das nicht, dass du gesehen wirst. Dann geht es einmal darum, dass er sagt, so wie ich den anderen Schulden vergebe, so wird Gott auch mit mir umgehen, wie er mir Schulden vergibt. Das ist nichts anderes, als dass es eine Umkehrung dieses Prinzip von Leistung und Gegenleistung ist in der Frage, wie gebe ich jemanden frei? Dann ist ein ganz klarer Hinweis, dass er sagt, wo ist dein Herz? Wo sind dein Herz drauf? Was ist die Gesinnung deines Herzens, Sebastian? Worauf orientiert sich das? Auf Schätze hier auf der Erde? Oder auf etwas, was ewigen Bestand hat. Und das sind jetzt alles Sachen, die nicht neu sind für euch. Wahrscheinlich. Vielleicht. Aber sie sind ganz zentrale. Wo, Sebastian, ist dein Herz? Auf was sind das? Hinter was ist es her? Brauchst eine Gegenleistung dafür, dass du dich bewegst? Oder brauchst sie nicht? Wo ist dein Herz? Das Herz ist das Antriebszentrum von uns. Im Herz wird geglaubt, im Mund wird bekannt. Glaube ist die Grundlage dessen, was man hofft. Eine Wirklichkeit dessen, was man nicht sieht. Es gibt viele Stellen über den Glaube, über das Herz. Gott sucht die Herzen, die ungeteilt auf ihn ausgerichtet sind. Nach diesen drei Punkten dann geht es darum, du kannst nicht Gott dienen und den Mammon. Und ich weiß nicht, ich kannte diese Stelle ja, okay? Ich kannte die, ich habe die immer wieder mal gelesen, auch so auch ab und zu schaffe auch ich es, Bibel zu lesen. Und auch da bin ich schon mal auf diese Bibelstelle gestoßen. Und ich habe mich immer auch gefragt, ey, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht, warum kommt in diesem Zusammenhang eigentlich der Mammon? Also mir ging es so. Und der Punkt ist, was Jesus da drin anspricht, ist die Frage der Inspiration. Und die Frage der Inspiration ist eine Frage von Liebe. Okay? Du kannst Gott nicht lieben und Mammon dienen. Die Frage, ob du Mammon dienst oder Gott, ist eine Frage von Liebe. Was liebst du? Inspiration ist eine Frage der Liebe, okay? Es ist einfach so. Und dann kommt als fünfter Punkt, sorgt euch nicht um Versorgung, wie es die Nationen tun. Okay? Das ist eine ganz klare Aufforderung. Sorgt euch nicht darum. Richtet euer Handeln nicht darauf aus. Diese Aussage, ich meine, das sind alles, also für mich sind das keine leichten Punkte, um das mal vorne wegzuschieben, okay? Wie gesagt, das ist ein Reisebericht sozusagen. Der Punkt, nach Versorgung sich zu sorgen, auszurichten, ist eine Frage von Jesus nach deiner handlungsleitenden Kraft, nach deiner Motivation. Was bewegt dich in deinem Herzen? Worauf richtest du dein Herzen aus? Okay? Also aus dem, was du liebst, kommt Kraft für das, was du tust. Deswegen sagt Gott, du kannst nicht, Jesus sagt, deswegen kannst du nicht Gott lieben und den Mammon. Das heißt, schon hier an dieser Stelle spricht Jesus, ohne dass er es in der Form ganz klar benennt, sagt er, du, guck mal, es gibt ein ganz zentrales Prinzip, aus dem du handeln kannst. Ein auf Gegenleistung ausgerichtetes Handeln. Dass du eine Erwartung hast, dass die Mel ihrer Schuld nachkommt. Und die motiviert mich. Und auch wenn du versuchst mal, ich habe das echt mal versucht, ich meine, ganz ehrlich, also wie gesagt, das ist eine Sache, die jetzt seit 2008 in mir immer wieder in Phasen irgendwie von Gott auf den Tisch gebracht wird, wo ich mich damit beschäftigt habe, wo ich es bewegt habe, wo ich viel das hin und her bewegt habe, hier und da auch mal Teile irgendwie mal gefragt habe. Sonst ist es das erste Mal, wo ich das jetzt in der Form so öffentlich sage, okay, wo ich merke, es ist einfach, ich glaube, dass jetzt ein Zeitpunkt ist, wo das mal gesagt werden soll, in dieser Form, okay? Und wenn du in dieser ganzen Zeit immer wieder das Sachen bewegst, dann kommst du auf Punkte, dass du siehst, schau mal da drin, die Frage da drin ist doch, was ist dein Eigennutz? Was ist deine Selbstliebe? Was ist deine persönliche Sicherheit? Thema Versorgung. Und es ist eine Frage der Macht. Die alles so Punkte, die Jesus da drin anspricht, okay? Lasst uns mal springen, und zwar, lasst uns mal gehen zu Lukas 16. Das ist eine tolle Bibelstelle, die mag ich, weil da Jesus ein paar tolle Begriffe ausgräbt, okay? Er sprach, aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Und dieser wurde ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Und er rief ihn und sprach zu ihm, was ist es, das ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden Einzelnen der Schuldner seines Herrn herbei und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und setze dich schnell hin und schreibe 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sprach 100 Kor Weizen. Und er spricht zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter. Oder, und das finde ich toll, er lobte den Haushalter der Ungerechtigkeit. Das ist aber ein cooler Begriff, oder? Haushalter der Ungerechtigkeit. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt, dieses Zeitalters, sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Das lobt Gott, okay? Da muss man mal drüber nachdenken. Das lobt Gott. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen können? Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Kein Haussklave kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Die Stellen kennt jeder. Ja, also die habe selbst ich gekannt. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren. Und sie verhöhnten ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen. Denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt. Und jeder trinkt mit Gewalt hinein. Es ist aber leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfalle. Jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und jeder, der die von einem Mann entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Es war aber ein reicher Mann, also wir kommen gleich auf ein paar Punkte darauf zurück. Es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur. Und feinen Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag in dessen Tor voller Geschwüre und er begehrte, sich mit dem Abfällen von Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham vom Weiten und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Finger ins Wasser tauche und meine Zunge kühle. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Aber Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben. Und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringliches Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht, siehe, sie haben Mose und die Propheten. Mögen sie die hören? Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Also ich habe mir hier Zettel gemacht, weil diese Zusammenfassung und die haben einfach auch ein paar Zeit gebraucht. Und da ist vieles in mir, aber ich will damit versuchen, dass nicht ein paar Sachen verloren gehen, weil da kannst du auch schon mal ein bisschen vom einen ins andere kommen. Also wenn man auch das mal anguckt, dann ist tatsächlich so, dass der Haushalter der Ungerechtigkeit, ich finde den Namen einfach cool irgendwie, also klar ist der Haushalter der Gerechtigkeit besser, aber Haushalter der Ungerechtigkeit, hört sich schon gut an, finde ich. Was macht der? Der nutzt bestehende Schuldverhältnisse aus. Da schulden die dem so und so viel Öl, so und so viel Weizen. Und er geht hin und sagt, so, was soll ich machen? Also graben kann ich nicht, zu betteln bin ich mir zu stolz, das mache ich nicht. Ich habe eine Idee, damit sie nachher mich in ihr Haus aufnehmen. Sagt, du weißt was? Wie viel, Johannes, wie viel schuldest du unserem Herrn? 10.000 Liter Öl, okay. Schreib 6.000. Ist okay. So, geht er zum Nächsten, sagt, Judith, wie sieht's aus? 5 Tonnen Wassermelonen. Alles klar? Schreib 3. So. Das heißt, er nutzt dieses Prinzip, dass Leute einem etwas schulden. Noch nicht mal seine in dem Moment. Dass die Leute Schulden haben, nutzt er aus, dass sie verpflichtet sind, eigentlich ihren Schulden nachzukommen. Sagt, weißt du was? Ich erlasse dir davon etwas. Das heißt, um das tun zu können, brauchst du tatsächlich erst ein Miteinander, das Schuldverhältnisse generiert. Schulden sind ja nicht einfach so da, Schulden entstehen. Am Anfang der Welt gab es auch keine Schulden. Die sind entstanden, weil Schuld ist ein Resultat von Sünde. Okay? Das heißt, da sind Schulden entstanden durch eine Übereinkunft, wie wir miteinander umgehen, wenn der Aaron zu mir kommt und Schuhe kaufen will und so weiter, dass er mir dann Geld schuldet oder was weiß ich, ich irgendwas anderes von ihm krieg. Das heißt, ich muss dieses Prinzip erstmal haben, so ein Verständnis von einem Miteinander, dass ich Schulden erlassen kann. Okay? Das heißt, er hat bestehende Schuldverhältnisse ausgenutzt, und zwar über, und das bezeichnet Jesus hier drin das erste Mal ganz klar. Er lobte ihn, weil er den ungerechten Mammon richtig eingesetzt hat. Okay, versteht ihr? Da steht zwar in der Fußnote Mammon, der ungerechte Mammon ist Besitz und Vermögen und Geld und sowas. Nee, der ungerechte Mammon ist ein Prinzip. Ich gebe, damit du mir gibst. Wenn die Motivation und die Kraft in deinem Herzen ist, dich zu bewegen und etwas zu tun, aus deiner Eigenliebe und aus deinem eigenen Vorteil heraus, das ist der Mammon. Darin formuliert Jesus das erste Mal, das ist nicht der Besitz, das ist nicht das Vermögen. Die Frage ist, in welcher Inspiration gehst du damit um? Wie benutzt du, was du hast? In welcher Motivation? In welcher Antriebskraft? In welcher Liebe? Inspiration ist eine Frage von Liebe. Entweder du wirst den einen lieben und den anderen hassen, oder du wirst dem einen anhängen und dem anderen nicht nachlaufen. Inspiration ist eine Frage von Liebe. Und liebe ich mich selber und mein Haus, mein Auto, meine Yacht, mein Pferd, eine Wassermelone, mein Öl? Oder tue ich es nicht? Und das ist der ungerechte Mammon. Dass ich dieses Prinzip benutze, dass dieses Prinzip, diese Eigenliebe, aus der heraus ich handle, das ist der Mammon. Und das bezeichnet Jesus darin ganz klar. Er hat den ungerechten Mammon gut eingesetzt. Er Es ist, wenn man das technischer zusammenfassen will, das auf Eigennutz basierte Handeln wechselseitiger Schuldenverhältnisse. Okay? Auf Eigennutz basiertes Handeln, was Schuldverhältnisse hervorruft. Und das ist der ungerechte Mammon. Ja, das kommt danach dazu, das sind Abhängigkeiten, die entstehen. Und da ist es, also ich weiß nicht, ich habe da kein Tagebuch drüber geführt, aber das hat schon ganz schön lange gedauert, bis ich verstanden habe, was der Heilige Geist mir sagen will. Sagt schon mal, das ist der Mammon. Wie du mit dem, was du hast, und wie du, und das kommt eigentlich davor, wie du mit anderen Menschen umgehst. Mit welcher Liebe? Das entscheidet, welche Inspiration du in deinem Herzen hast. Deswegen kann Jesus sagen, der größte Ausdruck von Liebe ist, wenn jemand sein Leben hingibt für Freunde. Schau mal, und da ist was Spannendes drin. Ich lese es nochmal vor. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Schon mal nicht schlecht. Lob von Gott bekommen. Ja? Weil er klug gehandelt hat, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Da kommen zwei Sachen raus. Das eine ist, diese Art des Miteinanders hat nicht ewig Bestand. Sie wird zu Ende gehen. Okay, der ungerechte Mammon ist ein Prinzip, was in dem Miteinander zu Ende gehen wird. Es gibt einen Tag, da ist fertig. Da gibt es nicht mehr. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, und jetzt kommt eine Verheißung, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Es kommt ein Tag, da ist er vorbei, und die Frage, wenn du damit umgehst, oder andersrum, die Verheißung, wenn du damit umgehst, richtig umgehst, die ist, dass du aufgenommen wirst in die ewigen Zelte. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu, und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Daraus lernen wir noch was. Dieses Prinzip, den ungerechten Mammon, bezeichnet Jesus selber als das Geringste. Wer im Geringsten gerecht ist, der wird auch mit vielem gerecht sein. Wer im Geringsten ungerecht ist, der wird auch mit vielem ungerecht sein. Okay? Der geht zu Ende, der Mammon, der ungerechte Mammon, mit dem richtig umzugehen, da ist eine Verheißung drauf, dass ich und du aufgenommen wirst in die ewigen Zelte, und er ist das Geringste in den Augen Gottes. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Okay? Und da kommt ein nächster Punkt dazu. Das heißt, der Umgang mit dem Geringsten, mit dem ungerechten Mammon, ist ein Maßstab der Treue Gott gegenüber. Gott benutzt dieses Prinzip als einen Maßstab, um zu prüfen, wie treu bin ich mit dem Geringsten. Gott wird mir nicht anvertrauen, das Eure, das Meine. Er wird mir das verheißen, was mir von Gott her zusteht, was er mir verheißen hat. Nicht anvertrauen, wenn ich mit dem Geringsten nicht treu bin. Weil es eine Frage von Liebe ist. Die Inspiration in meinem Herzen ist eine Frage von Liebe. Ob Gott da drin ist, dass Gott, wie heißt es oft, dass Gott durch Glauben in euren Herzen wohnt. Und das hat was zu tun mit einer Offenbarung in deinem Herzen und mit Liebe. Ob du Gott liebst und ihm nachfolgst und in dem, was er dir sagt, treu bist oder nicht. Dann kommen die Pharisäer und sagen, verhöhnen ihn, sagen, ach komm, Alter, laber nicht so einen Scheiß. Mach den Kopf zu, würden die Hessen sagen, Abfahrt. Okay? Und er sagt zu ihnen, und da steht drin, sie sind geldliebend. Okay? Komm, schwör ab, Alter. So, und er sagt, weißt du was? Ihr rechtfertigt euch vor den Menschen selber. Okay? Der, der es sehen will, der, der es hören will, der, der es verstehen will, sieht, ihr rechtfertigt euch selber. Wisst ihr, ich habe ein tolles Zuhause gehabt. Irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich da ausgezogen bin, habe ich selber ein tolles Zuhause, eine tolle Frau. Ich habe ein tolles Zuhause gehabt, wo ich aufwachsen durfte, wo meinen Eltern oder unseren Eltern echt auch Ehre für gebührt, für das, was sie da gemacht haben. Sie haben das versucht, in einer tollen Art und Weise, und dafür bin ich ihnen sehr dankbar. So. Und ich bin an einem Punkt in meinem Leben gekommen, wo ich mir einen Lebensstil angewöhnt habe, nicht wegen ihnen, sondern wegen mir. Wo ich ein paar Sachen nicht verstanden habe und in der Art und Weise dann angefangen habe, einen Lebensstil zu kultivieren, der da war, ich habe mich gesorgt darüber, was ich anziehen soll. Sind die Schuhe von Adidas? Steht da Levi's auf dem T-Shirt? Ist es die Levi's? Ist es das Nike-T-Shirt? Ist es das Hilfiger-Hemdchen? Okay? Und ich habe darüber angefangen, mir einen Wert zu definieren. Ganz so platt war ich nicht, damals auch nicht. Ich habe das schon gerafft, okay? Aber es hat zum guten Ton gehört. So, und das habe ich als, ich rede jetzt nur über mich, okay? Alle, die in dem Alter sind, ich rede nur über mich in dem Alter, okay? Als 20-jähriger Furzknödel gemeint, alles klar, ich brauche das. Muss natürlich schön, ich habe ja BWL studiert, dachten, wir sind die Jungmanager von morgen. Und ich war zwar nicht so ein Typ, die am besten noch den Kragen hochgestellt. Alles klar, da wussten alle, der studiert BWL. Wir haben dann unsere Sprüche gehabt, Karohemd und so weiter. Da wussten wir, da kommt man beim Maschinenbau raus, Schmieröltrinker und so weiter. Okay. Das sind auch die lieben Sprüche. Und du hast dich definiert über was, obwohl du eigentlich mehr als ein Furzquer liegen gehabt hast du noch nicht. Okay? Und ich rede nur über mich. Und das hat was zu tun mit einer mangelnden Identität in mir. Okay? Und ich habe angefangen, das so zu kultivieren. Ich habe natürlich dann auch aus einem guten Grund, weil ich bin ja in Urlaub gefahren, da brauchte ich eine Kreditkarte. Brauchte man natürlich, weiß ja nicht, was passieren könnte, also brauchst du eine Kreditkarte. So, jetzt hatte ich, nicht aufgrund von mir, sondern tatsächlich dem Leben meiner Eltern und dem, was sie getan haben, die Vorzüge, einen gewissen Ruf genießen zu können, da wo wir aufgewachsen sind. Das heißt, ich bin da reinmarschiert, also Freunde, hier bin ich. Oh, alles klar. Sag ich, Kreditkarte. Goldene, oder? Na klar. Also habe ich die goldene Kreditkarte gekriegt. Verfügungsrahmen haben sie gleich mal hochgesetzt. Könnte ja sein, sie fliegen mal irgendwo ins Ausland. Sag ich, ja, alles klar, also setzen wir den mal hoch. Ich glaube schon auf 5.000 Euro oder sowas damals. Ich habe noch nicht mehr Geld gehabt. Ich war im zweiten Semester, okay? Und dann habe ich angefangen. Und das hat sich kultiviert in einer Art und Weise, dass ich schön dann angefangen habe, mit meiner Kohle nicht zurechtzukommen, sondern über die Kreditkarte schön Cash zu holen und so weiter. Das heißt, ich habe zwischendrin mal bei Siemens gearbeitet als Praktikant. Ich glaube, da habe ich 700 Euro verdient oder so. Das heißt, ich war immer, wenn die Kohle kam, habe ich eigentlich so viel gekriegt, um, wenn es gut war, okay, wenn es gut lief, hat es gereicht, gerade die Kreditkartenrechnung zu bezahlen. Okay? So, jetzt bin ich an ein Problem gekommen, diesen Rahmen des der Kreditkarte, den hatte ich ja ausgeschöpft dann irgendwann und mir diesen Lebensstil kultiviert, der unbedingt nicht gefördert hat, dass ich sparsamer wurde, da hatte ich ein Problem. Meine Kohle auf dem Konto hat nicht mehr gereicht. Also habe ich, und es tut mir furchtbar leid, dass ich das gemacht habe, aber auch da wieder den guten Namen meiner Eltern benutzt, Bank angerufen. Sag ich, ich will den Direktor sprechen. Alles klar, sofort durchgestellt worden. Oh, hallo, Herr Pfor. Sag ich, hallo.
Sag ich, Sie, ich bräuchte ein bisschen Geld. Sagt sie, ja, kein Problem, wie viel denn? 2, 5, 10.000? Sag ich, 2 reichen erstmal. Alles klar, ist auf Ihrem Konto drauf. Danke, tschüss. Es war ein Gespräch von keinen 3 Minuten. So, und ja, dann kam das Ende des Studiums. Studienkollege, ich hatte einen Deal mit meinen Eltern, der war alles klar. Ich schreibe meine Abschlussarbeit praktisch, das heißt, ich verdiene auch Kohle. Dann bin ich runter von euer Paying Roll. Okay, abgemacht, dann war es so, dass ich sie nicht praktisch geschrieben habe, also auch kein Geld in der Art verdient habe, sondern theoretisch geschrieben hat, weil mir ein Professor das angeboten hat. Und dann war das Problem, ja, jetzt ist deine Kreditkarte, dein Dispo, das ist schon alles ganz schön am Dampfen, ne? Wie machst du denn jetzt den Rest? Dann kam ein Studienkollege, der sagt, du schau mal, bei der KfW gibt's einen Studentenkredit. Und da sag ich, super, das ist doch gut. Er sagt, da habe ich auch einfach hingeschrieben, hast du gekriegt. Ich sag, alles klar, mache ich auch. Hab sogar noch falsch ausgefüllt, das heißt, ich wollte eigentlich nur 4.000 Euro haben. Es gab aber 2.000 Euro Sofortauszahlung, das heißt, die haben auf die 4 noch die 2 draufgerechnet, das heißt, ich hatte 6. Also habe ich gleich 2 überwiesen gekriegt, also Kredit bewilligt, 2.000 Euro kam, 4.000 wurden dann so sukzessive ausgezahlt. Mein Leben war wieder schön. So, das heißt ja, man soll es, jeder Tag hat seine eigenen Probleme, das heißt, um den Rest habe ich, der kommt dann erst irgendwann mal, okay? Na gut, alles klar. Hab dann mein erstes Geld verdient, habe mich dann irgendwann gewundert. Also ich habe mich 2005, habe ich dann da irgendwie klare Sachen mit dem Herrn gemacht. Und dann war das so, dass ich irgendwie, ich meine, ich habe allein gelebt. Das war das erste Mal, dass ich Geld verdient habe. Das war nicht viel, was ich da gekriegt habe. Ich hatte immerhin, glaube ich, 1600, 1700 Euro netto oder sowas. War gut dafür, dass ich nichts davor nicht wirklich verdient hatte. Es war auch nicht viel, aber es war okay. Irgendwann ist mir dann mal aufgefallen, das war dann auch ein paar Jahre später, ist doch komisch, irgendwie habe ich es nicht geschafft, den Kredit abzuzahlen, habe immer noch meine Kreditkarte gehabt und das war dann schon irgendwie auch ein bisschen doof. Da dachte ich, eigentlich hätte ich ja locker jeden Monat 500 Flöten zur Seite schieben können. Ich war es ja gewohnt, naja, eigentlich nicht, aber das war meine Legitimierung damals. Ich war es ja gewohnt eigentlich davor, mit wenig zu leben. War ich aber nicht. Und der Punkt war, an dem Abend, als das passiert ist, wusste ich, als Jesus vor mir stand und mir gesagt hat, weißt du, das Problem ist, dass du wie Judas ist, dass du ein zweites Herz in deiner Brust hast. Du hast eine Versorgungsquelle, die außerhalb von mir ist, die ist Geld. Und dann war alles klar, sage ich, okay, Herr. Dann sagt er, gibt's so ein paar Möglichkeiten und ein paar Lösungswege, sag ich, ja. Dann sagt er, okay, als erstes heute Abend Kreditkarte zerschneiden. Und ich so, Kreditkarte zerschneiden, die goldene Kreditkarte. Naja, und dann habe ich abends tatsächlich irgendwie mit dem Herrn zusammen die Kreditkarte zerschnitten. Hatte dann keine Kreditkarte mehr. Das war, ganz ehrlich, das hat mich super herausgefordert, weil ich echt wusste, das ist eine Sicherheit für mich. Das war ein Notnagel für mich, wenn ich wusste, das funzelt nicht mehr, dann habe ich noch die Kreditkarte. Und das war ganz schön heiß für mich an dem Abend, dieses Ding zu zerschneiden, weil es an das Streben meines Herzens gegangen ist. Okay? Weil ich mir auf Pump Sachen finanziert habe, die ich bin nicht mit dem umgegangen, was mir anvertraut gewesen ist. Okay? Jeder hat ein Maß. Du kannst dich beim Herrn beschweren, wenn es dir zu wenig ist. Vielleicht hast du zu wenig, weil du falsch lebst oder wie auch immer. Das ist nicht der Punkt. Ich hatte ein Maß und mit dem bin ich nicht umgegangen. Und meine Sicherheit war Kredit, war Schulden zu machen. Völlig pervertiert eigentlich. Meine Sicherheit war, dass ich Schulden machen konnte. Und die Inspiration, da gruselt's mich heute, wenn ich drüber nachdenke. Und es war schwer für mich, es war echt schwer, an dem Abend die Kreditkarte zu zerschneiden, weil ich wusste, Mann, das ist meine Sicherheit. So. also nach Kreditkarte, Dispo, KfW-Kredit kannst du nicht mehr, da musst du schon anfangen, irgendwie außenrum anzupumpen, und das war mir dann doch ein bisschen zu offensichtlich. Es war ja schön, dass es keiner mitgekriegt hat. So. Und es war nicht so, dass ich schlecht verdient habe. Ich habe im Studium schon geschafft, gut Geld zu verdienen. Ja? Das als Student, nee, ist egal. Und Jesus sagt, schau mal, ihr rechtfertigt euch vor den Menschen selber. Ihr rechtfertigt euch. Und ich habe mich so sehr rechtfertigt. Wer es hat sehen wollen, hat es bewerten können. Ich war blind, ich habe es nicht gesehen. Und Jesus hat vor mir stehen müssen und hat gesagt, weißt du, das wird heftig, Sebastian. Da sage ich, naja, sagt er, du bist wie Judas. Adam Smith hat etwas formuliert, was so oder so schon in der Welt war. Nicht auf Wohlwollen des Bäckers, des Brauers und des Metzgers haben wir unser Brötchen, unser Bier und sonst noch was, sondern aufgrund ihrer Eigenliebe. Wir sprechen nicht über uns, sondern über ihren Vorteil. Und dieses Prinzip, so zu leben, in dieser Inspiration, dass ich weiß, ich bewege mich aufgrund der Schuld von euch, weil ich einen Nutzen davon habe. Das ist der Mammon. Schau mal, und der Punkt ist, über den Jesus redet, falls euch das aufgefallen ist, nicht sehr viel über materielle Sachen. Wenn ihr betet, wenn ihr fastet, wenn ihr Schulden vergebt. Und dann nachher sagt er, sammelt euch Schätze und nicht da, wo Motten und Fraß sind. Das ist das erste Mal nach drei Viertel dieser ganzen Stelle, dass er über Materielles redet. Dieses Prinzip funktioniert wunderbar mit Ehre. Oh, Harald, toller Hecht. Hast wieder einen Hammer-Eindruck gehabt. Ich kenne es von mir. Passiert meistens posthum, vorher denkst du ja nicht, bist der tolle Hecht, weil jetzt kommt ein Eindruck, sondern muss ja dann schon auch Inspiration sein, willst ja auch nicht, dass es irgendwie so ein Wald-und-Wiesen-Eindruck ist. Ich sehe eine grüne Blume und der wächst, die leuchtet. So, es ist, weißt du? So, das passiert ja posthum, dass ich mir dann, und das kenne ich so oft, dass ich gemerkt habe, war schon gut der Eindruck, gell? Und dieses witzig gesagte, so, aller Lohn ist dahin. Es mag bewerten, wer das bewerten kann, wo es in diesen Fällen ist. Aber ich weiß, dass mein Herz so gut funktioniert darüber, wenn es eine Gegenleistung geht, dass ich merke, alles klar. Weißt du, du kannst an Punkte kommen, wo du merkst, bist du bereit, es zu tun, wenn dir niemand applaudieren würde, wenn dir niemand sagt, toll gemacht. Was ist es falsch, jemanden zu loben? Nein, absolut nicht. Gas geben, jemanden zu loben. Darf sogar auf jemanden stolz sein, weißt du? Wenn dein Herz das braucht, damit du funktionierst, dass du dich bewegst, dass du ein Leben kultivierst, was Gott wohlgefällig ist, und du das brauchst, da sagt Jesus, du kannst nur, Sebastian, entweder mich lieben und den anderen hassen, oder Sebastian, du folgst dem Mammon nach, aber dann nicht mir. Und das funktioniert wunderbar mit Ehre. Das funktioniert auch wunderbar mit anderen Sachen, die du nicht haben brauchst. Guck mal, du kannst, und das ist ein Unterschied zwischen dem, was gibt dir Anreiz. Das kann extern sein, Geld oder Lob. Du kannst aber auch jetzt auf die interne Seite gehen. Was ist denn zum Beispiel, was dich intern motivieren kannst, was du dir selber zusprichst? Ah, wieder halbe Stunde in Sprachen gebetet. Ist gut, gell? Ich sage euch, ich bin an einen Punkt gekommen, für mich war das immer so, ich habe irgendwann angefangen, mich auf den Weg zu machen, Gott zu suchen. Ich kannte ihn nicht, ich wusste, ich muss das ein für alle Mal klären, weil entweder es ist haltbar und es ist solide, dann muss ich es aber ganz erleben und komplett, oder nicht, dann brauche ich es nicht. Dann brauche ich mich auch mit ein paar moralischen Ansprüchen des christlichen Glaubens nicht über mein Gewissen auseinandersetzen, okay? Und dann habe ich mich aufgemacht, habe Gott immer wieder gesucht. Ich habe das gemacht, was ich halt wusste, was Beten war, oder ich glaubte, was Beten ist, nämlich einfach irgendwo hinzureden. Ich habe dauernd in Äther geredet. Also ich weiß ja nicht, ob du da bist, aber mir geht's folgendermaßen. Da, mich beschäftigt und so weiter. Und nichts, nichts, nichts. Und irgendwann Samstagmorgens in meinem Bett ist mir Jesus begegnet. So. Und deswegen war dieses Suchen von Gott so was Kostbares für mich, was mir auch nicht schwer gefallen ist. Deswegen anzufangen, und ich weiß noch, dass dann heute gute Freunde mir damals gesagt haben, such Gott, bet vielen Sprachen und so weiter. Und ich gemerkt habe, das ist Stück für Stück irgendwie mehr geworden, dass ich 10 Minuten ausgehalten, eine Viertelstunde in Sprachen zu beten. Irgendwann habe ich mal eine halbe Stunde geschafft und so. Und das war, und dann irgendwann kam Gottes Gegenwart und toll, ich war drin, ich wusste, das sagt Gott, ich habe es gespürt, okay, ich habe das gebetet, irgendwann war es durch, ich wusste, okay, ist gut, so. Und dann habe ich gemerkt, ja, angefangen, späten Sprachen und so weiter, such Gott, es passiert nichts, null, nada, niente, da hat sich nichts bewegt, noch nicht mal ein Lüftchen. Ich so, okay, komisch, ja, ist irgendwas bei mir, keine Antwort, nichts. Okay, und dann habe ich, das ging dann 2-3 Monate so, und ich habe dann gemerkt, wie schon Momente da waren, wo ich gemerkt habe, jetzt könnte ich irgendwie anders Gott begegnen oder so. Aber für mich war das Sprachengebet doch so gut, weil es doch richtig ist. Stimmt da auch. Und ich habe gemerkt, dann kam noch jemand, hat noch ein Wort für mich gehabt. Du, was du jetzt zurzeit erlebst, ist kein Angriff vom Feind, ist eine Läuterung des Herrn. Dachte ich, ja super, toll, mir geht scheiße, ich erlebe den Herrn nicht mehr, ist eine Läuterung, toll. So, und da ist, wisst ihr, was ich festgestellt habe? Ich kann mich selber stimulieren durch Sprachengebet, dass ich glaube, es ist gerecht, es ist gut. Dafür brauche ich keinen anderen Menschen, der mir sagt, toll gemacht, mir Ehre gibt. Ich kann mich intern legitimieren, sagen, gut gemacht, Sebastian, ist der richtige Weg. Und weißt du was? Nichts, kein Millimeter hat sich der Herr finden lassen. Heiliger Geist war immer wieder da und sagt, Kopf, 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 wie sieht's aus? Heute könnten wir mal so. Ich sage, nee, Sprachen beten. Nichts, Gott hat sich nicht finden lassen darüber. Weil ich was angefangen habe, in mir als gerecht zu kultivieren und als gerecht zu bezeichnen, was in dem Moment nicht gerecht war. Wenn ihr gerecht umgehen werdet mit dem Geringsten, werdet ihr auch in vielem gerecht sein. Okay, du kannst Sachen ein moralisches Prädikat verleihen, was gut ist und was deiner Meinung nach gerecht ist und zum Heil führt. Und es tut es nicht. Es tut's in dem Moment nicht. Weil der Heilige Geist dir sagt, was gerecht ist. Ich hab's in meiner großen Weisheit festgelegt, was gerecht ist in dem Moment, was gut ist. Das war's aber nicht. Weißt du was? Gott hat sich keinen Millimeter bewegt. Der Heilige Geist, der ist gesandt worden, hat dann gesagt, du, komm doch mal rechts rum. Können wir laufen heute mal rechts rum? Morgen hat er gesagt, komm, wir laufen mal links rum. Heute anders. Und weißt du was? Mich hat's rausgefordert. Warum? Weil ich Schiss hatte. Ist das echt Gott auf die Art und Weise? Und nicht, weil ich seinen Reden in Frage stelle, sondern weil ich gemerkt habe, mich fordert's raus, ihm dann so zu begegnen. Weiß noch, in der Zeit hat der Johannes mal erzählt, so ist halt bei mir, was soll ich machen? Ich lege mich einfach auf die Couch und dann passiert's, dann kommt Gottes Gegenwart. Dann dachte ich mir, jetzt soll ich mich mal hinlegen aufs Sofa und einfach schauen, was passiert. Das hat mich herausgefordert, echt, weil ich doch 3 Jahre lang am Erleben war oder 4, dass ich einfach in Sprachen geht, Gottes Gegenwart kam, das war nicht schwer für mich. Zack, war sie da und mir ging es gut, ich wusste, toll gemacht. Und mich hat's rausgefordert in dem Moment, mich hat's echt rausgefordert, so. Und ich brauche nicht euch, die ihr sagt, toll gemacht, sondern ich kann mir selber sagen, ist aber gut gemacht, Sebastian. Also daher kommen die wenigen Haare nicht, gell? Wirklich, ich brauche keinen. Ich kann mich, auch das kann man technisch formulieren, intrinsisch moralisch anreizen. Okay? Ich kann mir dieses Prädikat geben. Und es ist trotzdem ungerecht. Weißt du, und da ist ein Punkt, das müssen wir uns als Gemeinschaft mal überlegen. Wie sauber sind meine Reihen? Okay? Weil es gibt einen kleinen und feinen Unterschied in Bezug auf Kohle, wenn du Geld in die Hand nimmst und mit dem ungerechten Mammon, was dann oft falsch verstanden wird, als dass es Geld wäre, mit dem falsch umgehst. Geld musst du haben, damit du falsch mit ihm umgehen kannst. Ehre geben und Ehre geben nicht. Okay? Da muss ich mir sehr gut überlegen, wo ich wie Sachen bewerte, wer wohl Geld hat und falsch damit umgeht. Und das sollte, ich sage es jetzt mal so, das sollte sich die Gemeinde mal gut überlegen. Wie sauber sind meine Reihen? Wie sauber sind meine Reihen, Sebastian? Okay, ich strecke hier heute Morgen keinen Finger aus. Aber diese Sache ist schon, es ist einfach ein Maßstab der Treue bei Gott. Und Geld musst du haben, um mit dem falsch umzugehen. Ehre geben. Das brauchst du materiell nicht besitzen. Okay, das heißt, wir haben eine Grundlage etabliert in unserem Denken, die in der Inspiration entspringt, die einer Eigenliebe folgt. Und das ist der Mammon, den Jesus als ungerecht bezeichnet. Und wir haben ein Denken, wir leben in einer Welt, die ist so geprägt davon, da ist es normal. Weißt du, und da stellen sich ja sehr wohl jetzt Anschlussfragen, kann ich denn überhaupt da noch was einkaufen gehen, um was zu erwarten und so weiter. Die sind schon, wenn man das mal durchdenkt, sehr real, sehr praktisch, die Fragen. Ja, sei entspannt, der Herr will, dass du was auf dem Tisch hast zum Essen. Das ist, ich glaube, dass die Zeit der Raben vorbei sind, die irgendwie das Essen bringen, sondern dass es mehr und mehr in eine Gemeinschaft reingeht. Aber natürlich dürfen wir was kaufen. Entspann dich, okay? Aber wir haben eine westliche Welt kultiviert und das ist eigentlich eine wahre Wurzel des Kapitalismus. Und ganz ehrlich, die ist überall. Die hast du im Kommunismus, die hast du in Indien, die hast du, was weiß ich, was es alles für Religionen und Überzeugungen gibt, wie wir zusammenleben können, sollten und doch müssten, damit wir glückselig werden. Weißt du was, in der Welt ist mir noch keine Einsicht und keine Form begegnet, die tatsächlich friedensschaffend ist, die wirklich Gerechtigkeit auf die Erde gebracht hat, die in so einem Verständnis handelt, dass wirklich Freisetzung passiert, Wohlstand wirklich da ist, nicht auf Kosten von anderen. Da ist soziale Gerechtigkeit zu finden. Und gesehen habe ich es noch nirgends. Nirgends, okay? Die westliche Hemisphäre hat es anders kultiviert. Die hat aber auch viele Opfer dafür dargebracht, dass es in die Breite gehen konnte und gegangen ist. Da könnt ihr euch auch mal Gedanken drüber machen, welchen Sachen man vielleicht welche Bewertung gibt, was welche Opfer sind. Okay, also Ökonomie, um nochmal zurückzukommen vom Anfang, ist das Verständnis der Aufrechterhaltung und Ausdehnung einer Gemeinschaft, was erstmal nichts zu tun hat mit Geld, mit Materiellem. Das gehört da auch rein in das Oikos, in diese Haus- oder Wirtschaftsgemeinschaft. Aber an sich ist es ein Verständnis davon, wie wir miteinander umgehen. Wie leben wir denn miteinander? Und das drückt sich natürlich sehr gut aus an dem, was wir besitzen. So, es ist leichter, Ehre zu geben. Es kostet mich nicht viel. Manchmal kostet sich's auch was, aber es ist wesentlich einfacher, okay? Und du kannst damit den Teig genauso versäuern. Und das heißt, wir haben da was kultiviert in unserer Hemisphäre, was ganz schön ordentlich und was völlig normal für uns geworden ist, okay? Und ich glaube einfach bei all dem, was ich da drin erlebt habe, dass dieses Grundprinzip all dessen, nämlich do ut des, der Mammon ist. Das ist der ungerechte Mammon. Wir leben in einer Welt, wo wir mittendrin sind in Babylon. Wo das kultiviert ist, wo 3/4 all dessen, was wir außenrum haben, geprägt ist von Wirtschaft. Okay? Die Häuser da drüben entstehen nicht aufgrund des Wohlwollens dieses Vereins, der die gebaut hat, sondern aufgrund von den 4.000 Euro, die sie 5 Quadratmeter kriegen können. Okay? Wir haben ein Miteinander, was geprägt ist von einer Eigenliebe und einer Inspiration, wo Jesus ganz klar sagt, du kannst nur entweder das eine oder das andere. Und die Frage, die sich daraus ergibt, weil er fordert ja auf, er sagt, wenn ihr mit dem Geringsten treu umgeht, dann werdet ihr, wird euch mehr anvertraut, das eure und ihr werdet in die ewige Zelte aufgenommen, wenn das vergeht. Und die Frage ist, was heißt denn, wenn wir richtig oder gerecht damit umgehen? Weil ist die Antwort
in einer karitativen Ökonomie, alles frei, jeder verschenkt alles und so weiter. Ganz ehrlich, da gibt's Ansätze zu. Thomas von Aquin hat Caritas-Ökonomie geschrieben auch. Und weißt du was? Die Antwort ist meiner Meinung nach, nein, ist sie nicht. Es liegt nicht da drin. So. Sondern es liegt darum, dass wir in der Inspiration des Heiligen Geistes dieses Prinzip richtig anwenden. Jesus hat gebetet, Vater, ich bete, dass du sie nicht aus der Welt wegnimmst, sondern ich bete, dass sie in der Welt sind, aber nicht von der Welt. In der Welt, aber nicht von der Welt. Seid nicht wie die Nationen, die viel plappern, wenn sie beten, damit sie gesehen werden. Seid nicht wie die Nationen, die sich um Versorgung sorgen. Seid nicht so. Vater, ich bete, dass sie in der Welt sind, aber nicht von der Welt, sondern dass eine andere Inspiration in ihnen herrscht. Dass sie eine Liebe haben, die vielleicht sogar in deinem körperlichen Geben, deines körperlichen Lebens liegt. Jesus fordert auf, nehmt jeden Tag euer Kreuz auf euch. Das heißt, es gibt Punkte, wo du dir sterben darfst, sollst, vielleicht sogar musst. Nimm dein Kreuz auf dir, auf dich, damit es passieren kann. Das heißt, nicht so umzugehen vielleicht, wie du würdest, sondern in der Inspiration. Sebastian, verstehst du das? Das ist die Frage, die ich in mir habe. Habe ich die Bewertung? Habe ich da drin den Heiligen Geist?
Also es kommen noch ein paar Bibelstellen. Philipper 2, 1 bis 6. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn es irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nicht aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern dass ihr in Demut einen den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Auch. Nicht nur, aber auch. Okay? Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. 1. Thessaloniker 2. Ab Vers 5. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit dem Vorwand für Habsucht. Gott ist Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Okay, es gibt noch drei Punkte, auf die ich gerne eingehen will. Und zwar, diese ganzen Gedanken, oder es sind vier Punkte, auf drei will ich eingehen noch, okay? Und zwar, das eine ist die Macht der Selbstbestimmung. Die ist ganz zentral, hängt die mit diesem Prinzip zusammen, die Macht der Selbstbestimmung. Das zweite ist der Stellenwert von Anerkennung, Ehre und Besitz. Das dritte ist die Macht über Schulden und Schuldvergebung. Und das vierte ist, dass du in diese ganze Gleichung von Leistung und Gegenleistung Zeit und Geld einführst, okay? Und kommt mal mit in Lukas 14, 25, ab 25. Es ging aber eine große Volksmenge mit ihnen und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Geht mal in Markus 8, ab 34. Und als er die Volksmenge samt seiner Jünger herzugerufen hatte, sprachen sie zu ihm: Wenn jemand mir nach, also, und als er die Volksmenge samt seiner Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Geht mal in Römer 8. Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und nimmst du einfach diese drei Stellen, dann ist so klar in Bezug auf die Selbstbestimmung, dass du in dem Moment, wo du sagst, Jesus, ja, weißt du was, mein Leben gehört dir, dein Recht an deinem Leben verwirkt hast. Fordert das Jesus ein? Es gibt Momente, wo Jesus schon was dazu sagt. Lässt er dir die Freiheit zu leben, was du willst? Absolut. Der Punkt, die Freiheit bei Gott ist, ich nenne es immer eigentlich, das hört sich auch so technisch an, aber intentionale Freiheit. Es gibt eine Intention, eine Absicht des Heiligen Geistes. Und in der zu wandeln, heißt Freiheit. Wer da bereit ist, sein Leben aufzugeben, der wird es gewinnen. Okay? Das Ziel des Glaubens ist die Errettung der Seele, dass sie frei ist von all diesen Zwängen, von all diesen Ängsten. Jesus hat die Todesangst überwunden. Wisst ihr, unser lieber Freund Viktor, der hat so oft immer wieder dazu Sachen gesagt, schau mal, wir werden empfangen in einer chemisch-elektrischen Umwelt, die Spermien tötet. Wir werden geboren und mit jeder Wehe unter einem Mangel an Sauerstoff. Wir atmen das erste Mal und die Jalina-Membran platzt, was ein Schmerz ist, der stärker ist als ein Herzinfarkt. Und dann schreien Kinder nicht, weil sie Hunger haben, sondern weil sie Schmerzen haben. Das heißt, in dir, in dieser Umwelt ist alles andere, als dass du sagst, ich gebe mein Leben gern für dich, kein Problem. Du bist getriggert, dein Fleisch ist getriggert auf alles, um dein Leben zu erhalten. In der Prägung dieser Nation, in der Prägung dieser Welt. Aber seid nicht von der Welt. Sorgt euch nicht um die Nation. Seid nicht so drauf, dass ihr betet, um gesehen zu werden. Und in dieser Intention, dem Heiligen Geist nachzugehen, darin liegt Freiheit. Frei werden bedeutet, dem Heiligen Geist nachzufolgen. Und darin liegt sogar Versorgung. Okay? Trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes. Und all dies wird euch hinzugefügt. Wir haben in uns eine Eigenliebe, wir haben in uns Angst, wir haben in uns Bedrohung, wir haben in uns Sorgen, wir haben in uns Geldliebe. Also ich hab's immer wieder, wo ich merke, so, und wo der Heilige Geist sagt, komm, geh einen Schritt weiter. Und du sagst, du merkst, du musst es loslassen. Das ist, es gibt so eine schöne Sache. Ja. Doris, steh mal kurz auf. Jetzt halt mal den Stuhl fest mit einer Hand. Du kannst an die Fläche vorne gehen, das macht es ein bisschen einfacher. So, versuch mich mal zu berühren. Komm, auf. Ja, komm. Siehst du, du hast den Stuhl losgelassen. Du wirst etwas nicht ergreifen können, wenn du nicht bereit bist, was loszulassen. Und deine Sicherheit, dass du hier vorne wieder einen Stuhl findest, die liegt nicht in deiner Macht. Die liegt in Jesus, die liegt im Heiligen Geist. Und die Frage ist, welche Liebe hast du in dir? Weil in der Liebe ist auch keine Angst, dass du etwas verlierst. Wer kann seinem Leben eine Elle hinzufügen, irgendetwas auf dieser Welt? Lasst uns mal in Johannes 5 gehen, ab Vers 30. Ich kann nichts von mir selbst tun. So wie ich höre, richte ich und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderes ist es, der von mir zeugt, und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, was er von mir zeugt. Ihr habt zu Johannes gesandt, und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen an, sondern dies sage ich, damit ihr errettet werdet. Dies sage ich, damit ihr errettet werdet. Ich nehme nicht Zeugnis von einem anderen Menschen an. Dies sage ich, damit ihr errettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Lampe, ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich werden sein. Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes, denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Da müsst ihr mal drüber nachdenken. Das ist echt spannend. Warum ist das so? Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch. Denn den, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Das ist auch ein spannender Satz. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr glaubt, darin ist ewiges Leben. Denkt mal darüber nach. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Ich nehme nicht Ehre von Menschen. Ich nehme nicht Ehre von Menschen. Vers 34. Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen an, sondern dies sage ich, damit ihr errettet werdet. Ich nehme nicht Zeugnis von einem Menschen an. Jesus tut es nicht. Bezieht sich auf Johannes und sagt, ja, seht ihr, er hat euch die Wahrheit gesagt. Ihr wolltet eine Weile glücklich sein in seinem Licht. Ich sage euch, ich nehme kein Zeugnis von einem Menschen an. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Ich nehme nicht von Ehre von Menschen. Ihr kommt nicht zu mir, von dem ihr Leben haben könntet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Das ist schlimm. Ich spreche zuerst zu mir, okay? Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer kommt in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Wie könnt ihr glauben? Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt? Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt? Und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht. Meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Da ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seine Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Weil Mose die gleiche Inspiration gehabt hat. Mose hat die gleiche Inspiration gehabt. Weißt du was? Die sucht seine Ehre nicht. Die sucht sie nicht. Die sucht die Ehre Gottes, weil es eine Frage von Liebe ist. Inspiration ist eine Frage von Liebe. Galater 5, ab Vers 13. Denn ihr seid nun zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Vorher war das eben auch, okay, auch die eigenen Sachen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich aber sage, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen, was übrigens ein ganz wichtiger Satz ist, eine ganz wichtige Bibelstelle. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Offenbar sind die Werke des Fleisches, sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiung, Neiderei, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Noch eine Stelle, 1. Timotheus. Und zwar 6. Fang ab Vers 1 an. Also ich habe ja gesagt, es gibt ein paar Bibelstellen heute, okay? Alle, die Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre für würdig halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Die aber, die gläubigen Herren haben, sollen sie nicht gering achten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen noch besser dienen, weil sie Gläubige und Geliebte sind, sie sich des Wohltuns befleißigen. Dies lehre und ermahne. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänk. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerung, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, so dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn, und jetzt steht in der Bibel, eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Das stimmt aber von der Übersetzung nicht. Beim Griechischen steht bei eine Pass, und Pass heißt die. Denn die Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe dieser Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glaube, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Jetzt springen wir mal zu 17. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Die Bibelstellen, alle sprechen darüber, wo Jesus sagt, ich nehme keine Ehre. Ich suche die Ehre des Vaters. Ich suche mit all dem, was ich tue, dass Gott Ehre kriegt. Ich suche nicht meine Ehre. Und ich sag euch dies, damit ihr errettet werdet. Das Streben nach Besitz als Liebe in deinem Herzen, was dich motiviert, die Liebe von Geld, all diesen Sachen, ist ein Fallstrick. Aber den Reichen sage, sie sollen nicht hochmütig sein. Wenn du jetzt reich bist, heißt es nicht, dass du Pech hast. Macht's vielleicht nicht einfacher. Aber auch da nochmal, der Punkt ist, es ist wesentlich einfacher, mit Ehre zu geben und Ehre zu nehmen. Weil Geld brauchst du erstmal. Und Gott wird uns das unsere erst anvertrauen, wenn wir bewiesen haben, dass wir mit dem Geringsten treu sind. Und Jesus sagt, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Ich nehme sie nicht. Ich nehme sie nicht an. Geht mal in Johannes 20. Johannes Vers 20, 22 und 23. Das war, nachdem Jesus auferstanden ist. Okay? Und er unterwegs war. Und jetzt mal kurze Fragen und nichts zeigen, weil die Frage ist zwar echt ein bisschen, ja, ich wusste sie nicht zu beantworten. Was hat eigentlich Jesus durch seinen Tod erwirkt? Weil die Jünger haben davor, bevor er von den Toten auferstanden ist, haben sie Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, Leute sind vom Tod auferwacht. Was hat eigentlich Jesus mit seinem Tod erwirkt? Vers 22. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an, also Jesus, die Jünger, und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemand die Sünde vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemanden behaltet, sind sie ihm behalten. Jesus hat, nachdem er auferstanden ist, den Jüngern die Macht gegeben, Sünde zu vergeben und Schulden zu vergeben. Wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Matthäus 18. Ab Vers 21. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. Deswegen, weil wir so oft vergeben sollen, ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen, damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denar schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Ich stelle mir das immer bildlich vor, der geht da raus und du triffst einen, würgst ihn erstmal, schüttelst den, der Alter, Kohle raus. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmen, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Und die Macht über Schuldvergebung in der geistlichen Realität haben wir von Jesus erhalten, nachdem er wieder auferstanden ist. Und wenn du mit dem Herrn unterwegs bist, dann wird dir diese Autorität zuteil, dass du Schulden in der geistlichen Welt wirklich vergeben kannst. Und das ist eine andere Dimension, als dass du auf den Knien sitzend das abarbeiten musst, sondern dieser Punkt, dass Schulden wirklich gesühnt sind, dass Schulden wirklich bezahlt sind in der geistlichen Welt, das findet seinen Ausdruck in der sichtbaren Welt. Okay? Und Jesus hat diese Autorität gegeben, nachdem er auferstanden war. Und darin obliegt uns in zweifacher Hinsicht wirklich eine Verantwortung. Das eine ist, dass Jesus sagt, wenn ihr mit dem ungerechten Mammon in einer gerechten Weise umgeht, macht euch Freunde damit, wendet ihn in der richtigen Art und Weise an, damit ihr, wenn er zu Ende geht, ihr in die ewigen Zelte aufgenommen wird. Das heißt, das eine ist die Verheißung. Das andere ist, uns wird das Unsere anvertraut, wenn wir damit richtig umgehen. Und das Dritte ist, wenn wir, und das ist das Umkehrprinzip dieses Prinzips, dieses ungerechten Mammons, dass ich nur etwas tue, damit ich etwas kriege, ist Schuldenvergebung. Und wenn ich die Schuldenvergebung nicht in der richtigen Weise anwende, dann übergibt mich Gott den Folterknechten, weil er sagt, guck mal, du behältst, was dir vergeben wurde. Und deswegen kommen die Dämonen. Die Folterknechte sind die Dämonen, Leute. Es kommt keiner vorbei und legt die Daumenschraube bei dir an. Falls dir schon mal aufgefallen ist. Das sind die Dämonen. Das heißt, es ist in zweifacher Hinsicht ein Maßstab für die Treue im Umgang mit den geringen Sachen, dass wir überhaupt dahin kommen können, dass uns Gott das Unsere anvertraut. Und ich habe damals von einem zu damaligen Zeiten guten Freund was mitbekommen, was ich wirklich als eine Weisheit vom Herrn erkannt habe oder erkennen durfte, und zwar in Bezug auf Schulden. Weil ich hatte dann festgestellt, Los Cacos, die Wochen bei Sebastian, Kreditkarte, Dispo, KfW-Kredit, mein lieber Freund, ich habe ein Problem. Houston, wir brauchen Geld. Und dann war echt die Frage, was mache ich jetzt damit? Weil ich habe echt Schulden, sichtbar, manifest. Und bei dem habe ich gelernt, weil der in einer ähnlichen Situation war, der gesagt hat, schau, ich habe dann Gott gebeten in dem Moment, dass er, ich will die Schulden nicht mehr. Und dann dachte ich mir, hey, ist doch cool, die ureigenste Domäne von Gott ist, das Schulden zu vergeben. Und dann ich sage, Vater, ich bitte dich darum, dass du mir diese Schulden vergibst und dass du es wie auch immer kompositionierst, dass irgendwie alles machst, dass diese Schulden verschwinden im Sichtbaren. Und daraufhin haben sich Leute gemeldet und haben gesagt, du hast doch diesen Kredit. Die wussten gar nicht, dass ich den bezahlen muss, und sagen, du, wir haben das Gefühl, wir sollen dir das Geld dafür geben. Gott ist gut, oder? Er liebt es, wenn wir in Freiheit kommen. Der hat so ein Ansinnen, so einen Wunsch da drin, dass wir frei werden, dass wir fähig werden von all diesen Sorgen, von den Nöten, von all dem, was uns in unserer Erinnerung, in unserer Prägung, so wie wir schon auf die Welt gekommen sind, nicht bestimmt, damit wir nicht sind wie die Nationen, sondern dass wir in der Welt sind, aber nicht von der Welt sind. Und ein Eckstein dafür ist, wie gehen wir mit diesem ungerechten Prinzip des Mammons an? Können wir dieses Prinzip in einer gerechten Art und Weise anwenden? Und das bezieht sich nicht auf Business. Wenn wir zusammenkommen als Häuser, wenn wir das Leben teilen, dann ist die Frage nicht, wer ist dir was schuldig? Okay? Die Frage ist, was sagt dir der Herr, was du geben sollst? Weißt du, dass du deinen eigenen Segen produzieren kannst? Das hört sich im ersten Moment fast blasphemisch an. Aber weißt du, dass du deinen eigenen Segen produzieren kannst? Es ist seliger zu geben, als zu nehmen. Ich sag dir, du bist mehr gesegnet, wenn du gibst, als wenn du empfängst. Und deine Seele sagt, aber ich will doch jetzt das haben. Und weißt du was? Es ist ein Trugschluss, weil die Seele geprägt ist in einer Umwelt von Tod, von Angst, von Bedrängung, von Lüge, von Machtmissbrauch, von Macht und. Und deswegen brauchen wir das Wort, weil das Geist und Seele scheidet. Weil dein Geist sagen muss, mit dem Heiligen Geist, da geht's lang. Dass dein Geist die Inspiration vom Heiligen Geist hat. Dass deine Seele in Freiheit kommt. Weil das Ziel des Glaubens ist die Errettung der Seele. Und so werden wir welche. Was für welche müsst ihr sein? So werden wir welche, wenn wir dem Heiligen Geist nachfolgen. Mehr und mehr zu Söhnen werden. Dass wirklich freie Seelen, die nicht auf die Nöte gucken, die nicht die Bedrängung haben auf der Welt, die bereit ist und sagt, und wenn es mich mein Leben kostet, und dann? Und dann? Ganz ehrlich, eigentlich doch nicht schlecht, dann hast du es hinter dir. Weißt du, der Gedanke ist total freaky, so. Aber das immer an dem Punkt der, ich bin da nicht an diesem Punkt der Reife. Aber was könnt ihr hier eurem Leben zusetzen? Eine Elle? Ein T-Shirt mehr? Ein gutes Werk mehr? Ich kann es nicht. Und drum sage ich, all das ist ein Statusbericht einer Reise von mir selber und ich erzähle eigentlich eine Geschichte von mir, okay? In 2 Monaten ist der KfW-Kredit abbezahlt. Noch 2x100 Euro und dann ist er weg. Ich preise den Herrn und ich danke den Leuten, die treu waren da drin. Und die werden ihren Lohn für ihre Treue im Himmel erhalten. Wenn sie richtig damit umgehen. Wir haben die Möglichkeit, wenn wir zusammenkommen als Geschwister, dann ist nicht die Frage, was dir jemand schuldig ist. Du hast so viel zu geben. Überleg mal, das ist eine Umkehrung der Welt. Was glaubst du, was am Turmbau von Babel passiert ist? Lasst uns einen Turm bauen, uns einen Namen machen. Uns einen Namen machen, alle zu versammeln hier. Die haben ihre Ehre gesucht. Die haben ihre Ehre gesucht und nicht die Ehre Gottes. Wenn wir zusammenkommen, können wir zusammenkommen auf der Inspiration des Heiligen Geistes, wo 2 oder 3 sich in Jesus eins machen lassen. Da bin ich mitten unter ihnen. Da reicht noch nicht der Name. Sogar Assembly of God, die heilige Versammlung, was weiß ich. Das geht mir jetzt nicht um Denominationen, ihren Namen, okay? Aber du kannst es nennen, wie du willst. Wenn wir da drin nicht, wenn ich nicht am Heiligen Geist bin, mich ihm zur Verfügung stelle, mich unter ihn begebe, dann wird Gott nicht drin sein. Okay? Das heißt, wenn wir zusammenkommen, ist nicht die Frage, ob wir die Wünsche deiner Seele beantworten, meiner Seele, nämlich was ich krieg. Harald, könntest du mal wieder für mich beten, gell? Ein prophetisches Wort wäre auch mal wieder gut, gell? Weil mir geht's nicht so gut, hast zu wenig gebetet für mich. Jesus hat uns so was Kostbares gegeben, dass wir Freiheit in diese Welt bringen können. Und die Frage ist für mich selber, Sebastian, weißt du, wo gehst du da weiter? In welcher Art und Weise bist du am Heiligen Geist dran? Weil meine Seele, die führt mich in das Licht, okay? Die will eine Weile in dem Licht. Jetzt beziehe ich mich auf die Bibel eines Johannes. Glücklich sein, okay? Das ist nicht neu, dieses Phänomen. Das ist alt, so alt, wie es die Menschen gibt auf der Erde. Okay? Und wenn wir zusammenkommen und darin das geben, was wir haben, wenn wir verstehen, was der Heilige Geist gerade will von uns, dann ist Gott mitten unter uns. Und du wirst mehr gesegnet sein, als du es je sein könntest auf der Erde. Du wirst das Leben gewinnen. Du wirst absolute Freiheit erleben. Ich sagte, ich habe einen Moment, das waren vielleicht, ich würde schätzen, 10 Sekunden, was erleben dürfen, was mich, ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe es auch bisher nur einmal erlebt. Leider, ich wünsche mir, dass es mehr wird. Das war, als wir zusammen in Lustenau waren, ihr wisst noch, als auch, aber um den geht's nicht, genau, einfach jemand da war aus Mexiko. und der wir da zusammen den Herrn gesucht haben. Weiß ich, meine ich die Anna. Und ich lag da einfach nur rum und habe geguckt, was macht der Heilige Geist. Und plötzlich, in einem Moment, und ihr kennt das, wenn ihr jetzt irgendwie da sitzt, du denkst an alles Mögliche, was es gibt, was dich beschäftigt, was dein Leben ist. In einem Moment war alles weg. Es war alles weg. Es war nichts da. Keine Gedanken, keine Nöte, keine Sorgen, kein nichts. Es war alles weg. Es war völlige Freiheit da. Es waren 10 Sekunden. Die waren so wunderschön. Die waren so kostbar. Ich habe seitdem in der Art leider nicht mehr erlebt, aber ich weiß, das wird kommen. Da ist Freiheit für unsere Seelen drin. Und Gott wird uns das Unsere anvertrauen. Vater, ich bete, das finde ich eins der schönsten Gebete von Jesus in Johannes 17. Ich bete, dass sie in der Welt sind und nicht von der Welt. Okay. Die ganze Reise geht noch weiter, aber nicht heute. Okay? In dieses ganze Prinzip von wechselseitigen Erwartungen, von Verpflichtungen und von Schulden, da drin haben wir in der Welt angefangen, Zeit und Geld einzuführen. Und das ist mindestens genauso umfassend wie das, was wir jetzt hatten, was daran anknüpft, in dem Verständnis eigentlich in der geistlichen Natur, was wirklich Geld ist, was das bedeutet oder Teile davon bedeuten für Business, was das bedeutet in diesem ganzen Kontext und was auch da drin eigentlich Tyros bedeutet, was sich echt lohnt anzugucken. Das werden wir aber nicht heute machen. Okay? Weil ich denke, das ist jetzt ist gut für heute. Genau, das war der erste Teil eines kleinen Reiseberichts. Ich bin da selber nicht durch. Ich habe mich lang gefragt, wann dürfte ich überhaupt was dazu sagen? Der Joel hat mal, als wir mal ein Gespräch hatten mit dem Viktor, hat er, als wir es dann auch über Babylon und solche Sachen hatte, dann meinte, kannst du dich noch erinnern, sag mal, Viktor, kennst du jemanden, der aus den ganzen Sachen raus ist und so weiter? Und saß er da und hat gegrinst, sagt er, ja, du, ich kenne da zwei. Das ist Vater und Sohn, die haben es geschafft. Und ich glaube einfach dem Zeugnis des Heiligen Geistes in mir. Wir haben das besprochen unter uns hier als Brüder und haben gesagt, ja, es fühlt sich gut an, das zu machen. Und deswegen predige ich auch erstmal zu mir und vor allem in die geistliche Welt. Und ich wünsche mir selber für mich und mein Leben da drin weiterzukommen. Und deswegen bete ich auch, Papa, dass du all das wirklich sortierst und ordnest, Heiliger Geist, dass du dein Werk tust. Herr, wir suchen deine Ehre damit. Du bist der, der das Wachstum gibt. Herr, und wir dürfen an einem großen, großen Werk von dir teilhaftig sein. Wir ehren dich dafür und danken dir dafür, Jesus, dass du dir nicht zu schade warst, obwohl wir so affenartig schräg drauf waren und uns auch noch sind, dein Leben für uns zu geben, weil du gesehen hast, was in uns der Vater reingelegt hast, weil du uns geliebt hast und auch liebst. Und dafür ehre ich dich, Jesus. Und dir gebührt Ehre dafür, echt. Dir gebührt wirklich Ehre dafür, dass du dir nicht zu schade warst, dass wir wieder im Himmel auf der Erde leben können. Mit beiden Beinen auf dem Boden, aber in all dem, in der Fülle, die du hast. Und dafür ehre ich dich. Und ich bete dich und bete, Papa, dass du all das, was heute Morgen gesprochen ist, dass du sortierst, wenn da Sachen nicht von dir waren, dass du sie wegnimmst und dass du jedem Einzelnen da drin wirklich begleitest und dass du dein Werk tust, Jesus. Du sagst, du baust deine Gemeinde, so befehle ich dir all unsere Seelen an und sag, tu dein Werk, Jesus. Bau du deine Gemeinde. Und ich danke dir dafür, dass Großes, Großes vor uns liegt. Amen. Noch ein letzter Satz. Das bedeutet nicht, wenn du Verträge geschlossen hast oder du jemand was zugesagt hast, dass du dem jetzt nichts mehr schuldig bist. Weil die Bibel sagt ganz klar, schaut, dass ihr nichts schuldig seid. Du, ein Ja ist ein Ja, wenn ihr übereingekommen seid, es fühlt sich gut an. Na klar, hopp, allerwertesten hoch, den Sachen nachkommen, okay? Es ist nicht eine Aushebelung dessen, wenn wir übereinkommen, dass wir was tun. Das nur als kleines Add-on. Danke.
Amen. Es ist gut, mal so lang auch wirklich in ein Thema reinzugehen und das durchzuhalten. Ich bin ganz schön stolz auf euch alle hier, sich dem so auszusetzen. Ich will uns ganz, ganz arg ermutigen, dass wir dieses Thema, dass wir uns echt herausfordern lassen. Weil vieles davon hast du vielleicht, meinst du, nicht zum ersten Mal gehört zu haben. Und ich glaube, dass heute etwas im Raum ist. Ich habe es bei mir gemerkt, ich glaube, dass das für viele gilt, vielleicht wahrscheinlich für alle, dass Gott uns einfach herausfordert, an den Punkten, wo der Heilige Geist jetzt seinen Finger drauflegt, wirklich unseren Lebensstil zu verändern und vor allem schuldenlos zu werden. In jeglicher Form wirklich sie loszuwerden und loszulassen, dort wo es Menschen sind, wo du meinst, du kannst noch jemand was vorhalten und so, dass wir einander freigeben, dass wir andere auch draußen freigeben, unsere Eltern, unsere, wer immer an uns schuldig geworden ist, dieses Vergeben von Schulden, dieses Loslassen, dieses, Leute, da ist so eine Freiheit drin und es kommt auch nicht zum ersten Mal, aber ich empfinde, dass heute mit dem Thema, wie es der Sebastian geöffnet hat, dass jetzt etwas im Raum ist, damit unser Lebensstil sich verändern kann. Und nimm das wirklich und lass dich reinführen, weil der Herr hat einen wesentlich heftigeren Lebensstil für dich noch vorbereitet, als das, was du bisher noch schon lebst, auch wenn du schon gut unterwegs bist, okay? Deswegen, ich lade uns ein, ich schlage uns vor, uns wirklich da reinführen zu lassen und herausfordern zu lassen an den Punkten, die der Herr für uns hat. Okay?